Marketing und Werbung leben von Veränderung. Doch wie können wir ganz frische Impulse bekommen, um unsere Marketingpraxis zu beflügeln? Für alle, die einen ganz anderen, inspirierenden Blick auf Marketing und Werbung werfen möchten, ist Dr. Hugos Marketingmonokel der unterhaltsame Marketing-Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg.
Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob es einen quasi magischen Schlüssel für erfolgreiche Kommunikation gibt? So ein Mittel oder irgendeinen Trick, den man anwenden kann, um Menschen von etwas zu überzeugen? Manche behaupten es. Wir schauen uns heute ein solches Zaubermittel an, nämlich sogenannte Insights. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Dr. Hugos Marketing Monokel, dem Podcast der TH Aschaffenburg für alle, die sich für Inspiration und Ideen rund ums Marketing interessieren. Wie immer bei Marketing Monokel ein spannendes Paper, drei Marketing-Ideen und ein Gast und das alles, Klammer auf, möglichst, Klammer zu, kurz und prägnant. Heute mit dabei der Frankfurter Marken- und Kommunikationsstratege Argo Poy. Herzlich willkommen, lieber Argo.
Danke, lieber Oliver. Hallo, liebe Zuhörer des Podcasts. Danke für die Einladung erstmal.
Lieber Argo, wir haben ja viele Studierende als Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für die bunte Welt des Marketing und die Werbung interessieren. Deswegen auch ganz spannend, wie war das bei dir? Was war denn so dein Weg in diese Marketing- und Werbewelt?
Ja, also ich habe ursprünglich einen BWL-Hintergrund vom ESB in Reutlingen und habe im Anschluss im Brandmanagement bei P&G das Marketing-Handwerkszeug von der Pike aufgelernt, wie man so schön sagt. Und nach ein paar erfolgreichen Jahren als Brandmanager habe ich mich dann entschieden, meiner kreativen Seite oder Berufung zu folgen und war zunächst an der Miami Ad School und anschließend als Kreativer bei bekannten Agenturen wie Saatchi & Saatchi. Und mit der Zeit habe ich mich dann auf der Agenturseite zunehmend auf das Planning bzw. Strategieentwicklung spezialisiert, weil ich so als Marken- und Kommunikationsstratege meine beiden Seiten, also die analytische und die kreative Seite, am besten vereinen kann, so als Strategy Director bei Publicis und heute als freier Marken- und Kommunikationsberater.
Das Paper, auf das wir uns heute beziehen, wurde verfasst von Thomas Aritz-Thier und veröffentlicht im Journal of Consumer Culture, Volume 15, im Jahr 2015. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Lohnt sich, mal reinzuschauen. So, und in dem Artikel geht es um Insights und wie Werbeagenturen damit arbeiten. Die Studie von Aritz-Thier ist stark soziologisch angehaucht und deshalb für Nicht-Soziologinnen und Soziologen gerade am Anfang, wo es um die sogenannte graue Theorie geht, vielleicht keine ganz leichte Kost. Aber, und da wird es für uns und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spannend, im zweiten Teil stellt der Autor Ergebnisse von 40 Interviews mit Werbefachleuten vor und da geht es genau um dieses eingangs genannte Zaubermittel Insights. Was sind sie und wie entstehen sie? Und das wollen wir heute auch besprechen. So, und um ganz am Anfang jetzt schon mal so eine erste Idee davon zu bekommen, was ein Insight ist, machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Ich sage jetzt einen Satz und dann kann jeder von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal schauen, was Ihre ganz persönliche, unmittelbare, spontane Reaktion auf diesen Satz ist. Der Satz lautet: Wenn im Urlaub etwas schief geht, ist der Ärger oft groß und die Erholung dahin. Frage: Wie haben Sie reagiert? Ich würde mal vermuten, dass Ihre spontane Reaktion war, ganz intuitiv: Oh ja. Das stimmt, das ist aber wahr. Das habe ich leider auch schon mal erlebt und zwar nicht schön. Und genau das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ein Insight. Warum? Weil Sie, wenn Sie Ja gesagt haben, das stimmt, mit dieser Aussage abgeholt wurden und vorbereitet wurden für das, was eine Marke, wie zum Beispiel die Firma TUI, dann an Lösung anzubieten hat. Zum Beispiel der Rundum-Sorglos-Reiseservice von TUI, der Urlauberinnen und Urlaubern ein Wohlfühlpaket bietet, mit dem dank ausgesuchter Hotels und vielen Ansprechpartnern vor Ort dann ein wirklich gelungener Urlaub garantiert wird oder so gut wie garantiert wird. Das Beispiel findet man übrigens im Lehrbuch über Werbung von Schweiger und Schrattenecker, wer mal nachschauen möchte. Also, was ist ein Insight? Ein Insight ist eine Idee, mit der man die Lebenswelt von Verbrauchern mit dem spezifischen Nutzen, dem Vorteil einer Marke verbinden kann. Und keine Sorge an dieser Stelle, wir werden uns in der heutigen Folge noch einige weitere gute Beispiele für Insights anschauen. Der Begriff selbst, Insight, ist wie so viel im Marketing ein englischer Begriff und wenn man ihn ganz wörtlich übersetzt, dann wäre das so etwas wie Einblick oder vielleicht etwas freier formuliert Erkenntnis. Argo, was kommt dir denn so spontan in den Sinn, also so der ersten Assoziationen, wenn du den Begriff Insight hörst?
Also für mich steht natürlich der praktische Aspekt des Insights sehr stark im Vordergrund, weil ein guter Insight für mich immer ein sehr wichtiges Sprungbrett ist in jedes Konzept letztlich, egal ob das jetzt ein Kommunikationskonzept ist, ein Produktkonzept oder gar ein PR-Konzept und so weiter, ja. Und aus der praktischen Erfahrung wiederum trägt für mich persönlich ein guter Insight immer so eine gewisse Spannung in sich, die es dann gilt aufzulösen. Und damit es auch, wie gesagt, als Sprungbrett funktioniert, ist der Insight mit so einer Spannung darin meist der Anfang einer logischen Kette. Und die kann man dann wiederum in verschiedener Form auflösen, in der Kommunikation oder im Konzept. Und wenn diese Spannung da ist, fällt auch diese Argumentation, die Benefits und so weiter auf fruchtbaren Boden. Also ist ein Interesse da dafür.
Das ist schon mal ein super wichtiger Hinweis. Also ein Insight sollte im Idealfall eine Spannung ansprechen. Und das ist praktisch und theoretisch, würde ich sagen, wichtig. Denn es geht ja darum, Bedürfnisse zu befriedigen oder zu treffen, die unbefriedigt sind. Und solche Bedürfnisse für die Menschen noch keine gute Lösung haben in ihrem Leben, die erzeugen natürlich Spannung und die gilt es dann zu finden. Also echte menschliche Bedürfnisse, das sage ich auch an der TH Aschaffenburg immer wieder, das kann man nicht oft genug betonen, sind der Ausgangspunkt guten Marketings. Argo, wenn du mal zurückdenkst, wann hast du zum ersten Mal von Insight gehört? War das schon im Studium oder erst im Berufsleben dann?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass damals beim ESB in Reutlingen der Begriff Insight sicherlich mal gefallen ist. Ob der dann so hängen geblieben ist gleich, kann ich gar nicht mehr sagen nach so langer Zeit. Aber ich denke, es ist so ein Praktikerbegriff, das Ganze. Und für mich wurde die besondere Bedeutung eines guten Insights eigentlich erst so richtig bei unserer Grundausbildung, sage ich jetzt mal, bei Procter & Gamble klar und habe ich das dann letztlich verstanden, weil einen guten Insight zu finden hatte auch bei Procter & Gamble einen ganz besonderen Stellenwert, denn hier was Neues und gleichzeitig, wenn es geht, auch ein bisschen Allgemeingültiges in der jeweiligen Produktkategorie zu finden, hat schon immer das Potenzial gehabt, sehr viele Menschen für so ein Produkt oder die Marke neu zu begeistern oder sie zu überzeugen davon. Ne? Und damit hat es letztlich auch das Potenzial, mehr zu verkaufen.
Bei mir war das erst in der beruflichen Praxis. Vorher war mir dieser Begriff nicht ganz so auf dem Radar. Insofern stark beruflich geprägt. So, und jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf das Paper. Soll ja auch nicht zu kurz kommen. Es kommt nämlich aus Chile. Immer wieder schön zu sehen, wie international die Wissenschaftswelt so ist. Und dieses Paper bettet, wie ich schon gesagt hatte, das Thema Insight in einen soziologischen, theoretischen Kontext. Und da befasst man sich unter anderem mit der Frage, wie das, was wir uns unter einem Konsumenten vorstellen, wie das konstruiert wird. Also man geht hier in der Soziologie ein Stück weit davon aus, und das klingt vielleicht erstmal merkwürdig so für uns, dass der Konsument nicht einfach so existiert, sondern dass er zumindest in unserer Vorstellung erst einmal aktiv konstruiert gebaut werden muss. Und das ist ja extrem wichtig, eine Vorstellung vom Konsumenten zu haben, an die man ein Produkt oder eine Marke verkaufen will. In den soziologischen Theorien geht es dann um die Frage, welche Akteure sind da beteiligt? Wie wird das Produkt mit dem Konsumenten konkret zusammengebracht? Wie interagieren die Akteure? Und so weiter und so fort. So, das ist der erste Teil des Papers. Im zweiten Teil präsentiert Aritzia dann die Ergebnisse seiner Feldarbeit, wo er 40 Personen befragt hat, also ganz schön viel. Er hat dann auch an Meetings teilgenommen, hat Feldforschung betrieben, ethnografische Untersuchungen in Werbeagenturen in Chile angestellt. Und da geht es dann zunächst um die Frage, wie Werberinnen und Werber dieses Zaubermittel Insight beschreiben. Und vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst an dieser Stelle. Insights stellen eine Verbindung her zwischen den Kunden und einer Marke. Eine Verbindung, die auf einer tiefen Wahrheit oder Überzeugung auf beiden Seiten Kunde und Marke beruht. Ergo, wenn Insights hier als eine tiefe Verbindung zwischen Marke und Konsument gesehen werden, fällt dir vielleicht ein Beispiel aus der Praxis dafür ein?
Ja, fallen mir letztlich natürlich ein paar Beispiele ein. Einige sind natürlich so ein bisschen vertraulich, aber da will ich mich jetzt auf ein gut verständliches, prägnantes Beispiel einer großen Marke konzentrieren. Also IKEA kennt jeder von uns gut. Und ich denke, IKEA, beziehungsweise wahrscheinlich sogar sein Gründer Ingvar Kamprad, hat schon sehr früh erkannt, dass viele Menschen auch bei Alltagsmöbeln und Gegenständen nicht nur wollen, dass diese praktisch sind, sondern dabei auch noch ein tolles Design haben sollen. Ja, also sinngemäß lautete der Markeninsight damals wie heute sicherlich sowas aus Konsumentensicht wie: Mein Zuhause soll nicht nur bequem und praktisch eingerichtet sein, sondern wenn möglich auch noch gut aussehen. Problem ist natürlich, viele Designermöbel sind zwar sehr schön, aber auch sehr teuer. Es wäre also toll, wenn es ein gutes, intelligentes Design auch zu fairen Preisen gäbe. Und IKEA hat über diesen einfachen Insight letztlich eine tiefe Verbindung zwischen ihrer Marke und den Konsumenten hergestellt, indem sie unkonventionelle Möbel und Alltagsgegenstände mit intelligentem Design zu fairen Preisen anbieten. Und so hatte IKEA als erste Möbelmarke das geschafft, das Design zu demokratisieren. Und sie haben, wenn man nochmal ein Stück weiterdenkt aus diesem Insight, quasi auch gleich den Purpose für sich als Marke draus gemacht.
Wenn ich an IKEA denke, dann kommt mir sofort noch so ein anderer Spruch in den Sinn, der wohl zu den bekanntesten Slogans auch der Werbewelt in Deutschland gehört und der meiner Meinung nach auch auf einem echten Insight beruht, nämlich, kennt jeder, wohnst du noch oder lebst du schon? Und das ist witzig. Ja? Es ist gerade diese Verbindung zwischen der Marke und dem Konsumenten, nämlich dem Konsumenten oder den Verbraucherinnen und Verbrauchern, denen geht's ja eigentlich gar nicht ums Wohnen. Das steckt da als Erkenntnis drin, sondern darum, gut zu leben. Und IKEA ebnet dir eben den Weg dorthin. Warum? Glaubwürdig, weil eben nicht so teuer. Klammer auf, man hat noch Geld für anderes, um zu leben. Und außerdem, weil man mehr Lebendigkeit fühlt, Klammer auf, weil man zum Beispiel mitarbeitet und vielleicht in der Familie mit Freunden das ganze Ding dann auch aufbaut und so weiter. Also dieser Insight von IKEA, wohnst du noch oder lebst du schon, der funktioniert auf ganz vielen Ebenen und ist ziemlich, ziemlich stark. Auch das andere Beispiel, das ich mir so mitgebracht habe, es kommt auch aus dem Wohnbereich von Schwäbisch Hall. Da gibt's eine Werbung, die klar auf dem Insight beruhte. Und zwar wollte Schwäbisch Hall für eine junge Zielgruppe attraktiv werden, die gar nicht erkennen konnte, warum Bausparen zum Beispiel für sie relevant sein könnte. Und was war dann der Insight für Schwäbisch Hall? Naja, zu sehen, dass man die Wahrheit des Produkts, und die Wahrheit ist ja, es geht um die eigenen vier Wände, mit einer tiefen Sehnsucht der jungen Zielgruppe nach Unabhängigkeit, nach Freiheit verbinden kann. Das Ergebnis war dann eine Kampagne nach dem Motto, du kaufst keinen Bausparvertrag, sondern du kaufst den wichtigsten Ort der Welt, dein Zuhause, wo du sein kannst, wie du willst.
Oliver, wenn ich da vielleicht ganz kurz ergänzen kann an dieser Stelle, das ist ein super Beispiel, weil diese Freiheit, die du da drin nennst über den Insight, ist ein großes zentrales Leitmotiv, ja, und da kann man ganze Kampagnen drunter unterbringen, ja, aber wenn man sich wiederum die Filme, die wir vielleicht am Kopf haben, anguckt, stecken da ganz viele verschiedene Insights drin, ja, die haben natürlich dafür gesorgt, dass die Kampagne und die Bilder auch letztendlich wirklich authentisch wirken und aus dem Leben gegriffen, also ich finde das toll umgesetzt und ein klasse Beispiel.
Und ich glaube auch ziemlich genial recherchiert im Vorfeld. Ne? Das ist ja auch irgendwie das Schöne an unserem Marketingberuf. Man braucht eigentlich gar kein Labor oder man braucht kein Mikroskop, sondern wenn man mit wachen Augen sozusagen Werbung guckt, dann erkennt man diese Insights auch ganz häufig. Und wo mir es auch ins Auge gefallen ist, bei Mezzomix zum Beispiel. Und bei Mezzomix war beim Relaunch vor ein paar Jahren der Insight, das Leben wird aufregender, wenn man Dinge mischt. Und das ist auch etwas, was viele Verbraucher ganz intuitiv als wahr erkennen und liefert damit eine Verbindung hin zu Mezzomix, das natürlich auch aus einer Mischung von Cola und Limonade besteht. Ergo, jetzt mal zurück zur praktischen Arbeit. Woran merkst du ganz persönlich in deiner Arbeit, dass du einen guten Insight vor dir hast?
Gute Frage, gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich finde, man merkt es am besten mit etwas Erfahrung, wenn es ein wirklich guter Insight ist, weil man merkt, das ist eine gute Basis, ein gutes Konzept zu entwickeln für ein inspirierendes Briefing, für ein inspirierendes Sprungbrett und so weiter. Und nur darauf kann letztendlich auch gute Kommunikation und Werbung gebaut werden. Und ich glaube, nur wenn ein guter Insight dahinter steckt, hat die Zielgruppe letztlich aber auch wirklich die Motivation, ein Produkt oder eine Marke sich mal näher anzugucken, sich dafür zu interessieren. Also wenn ich einen guten Insight vor mir habe, dann habe ich meist so ein ganz gutes Gefühl und jetzt habe ich das Handeln oder Denken der Zielgruppe wirklich im Kern verstanden. Vielleicht ist da so ein gewisser Knackpunkt dahinter. Ich habe so ein gewisses Aha-Erlebnis gehabt dabei und ich verstehe, was steckt tiefenpsychologisch vielleicht sogar dahinter. In der Werbung hat Psychologie eine relativ wichtige Rolle, also Werbepsychologie. Und wenn man das aus diesem Aspekt betrachtet, haben gute Insights teilweise sehr unterschiedliche Funktionen. Insights können manchmal so eine Art Consumer Belief oder etabliertes Denken auch sprengen. Ja, das geht auch mit einem guten Insight. Insights können manchmal ganz neue Konsumgelegenheiten erschaffen. Oder Insights können zum Beispiel Zielkonflikte lösen. Und zum ersten Punkt, Consumer Beliefs sprengen, ja, hat zum Beispiel Starbucks damals in den USA geschafft, über ihre Insights den Kaffeekonsum in den USA komplett neu zu definieren und die Amerikaner von einfachen Filterkaffee on the go im Auto am besten zu einem hochwertigen Kaffeegenuss neu zu erziehen, ganz komplett neuen Markt für sich geschaffen, wo die Konsumenten dann Starbucks mit allen Sinnen genießen konnten. Neue Konsumgelegenheit durch Insights geschaffen hat zum Beispiel Pringles, also klassische Chips, wenn man die konsumiert, bröselt es manchmal mal klebrige Finger. Das geht nicht immer überall, aber Pringles mit der Dose hat sich eine sehr schlaue neue Lösung überlegt, um neue Konsumgelegenheiten, unter anderem auch durch diese neue Darbietungsform, zu erfinden. Und das Thema Zielkonflikte durch Insights lösen finde ich auch sehr spannend. Da war vielleicht BlackBerry damals ein Vorreiter, als es darum ging, mache ich jetzt Karriere oder bin ich bei der Familie? Ja, das ist ein Zielkonflikt. Und Karriere machen bedeutet eben manchmal auch noch die eine oder andere E-Mail spät abends zu lesen. Und das hat BlackBerry damals mit seinem Produkt gelöst. Und iPhone ist natürlich da auch voll mit eingestiegen, noch viel größer als Lebenshelfer, wenn man so will, um diesen Zielkonflikt zu lösen. Also wenn ich für gute Werbung, die ja nicht langweilen soll, nach Insights suche, versuche ich Insights zu finden, die sich noch frisch anfühlen und vielleicht sogar so ein bisschen überraschend sind. Denn die Insights, die dahinter stecken, sollen kreativ noch nicht ausgelutscht sein. Und dann sind sie auch ein gutes Sprungbrett für die Kreation.
Ganz genau. Also wenn man ein bisschen Erfahrung hat, eine Erfahrung spielt da eine große Rolle, glaube ich, dann merkt man das schon ziemlich schnell, dass man einen guten Insight vor sich hat. Und man merkt das auch, wenn Kommunikation, wenn Werbemaßnahmen, egal ob auf Instagram oder im Fernsehen, auf Insights beruht. Insight-getriebene Kommunikation erkennt man, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und da wird eben, wie du auch gesagt hast, Argo, oft von diesem Aha-Gefühl gesprochen. Aha, sagen die Verbraucherinnen und Verbraucher. Da hat mich jemand verstanden. Aha, da spricht so endlich jemand mal was aus, was ich mir schon immer irgendwie gedacht habe, aber noch nie so klar auf den Punkt gebracht habe. Und auch für die Marketingleute und Marktforscherinnen, die dran arbeiten, solche Insights zu finden, die haben dann oft eben, wie du gesagt hast, auch so ein Aha-Gefühl. Aha, jetzt haben wir eine Idee, die alles auf den Punkt bringt, die eine Klarheit reinbringt und gleichzeitig ganz neue Perspektiven, eine Plattform für die Gestaltung wirklich kreativer Werbung eröffnet. Ja, und die Beispiele, die wir bis jetzt gesehen haben, zeigen deutlich, es gibt sehr unterschiedliche Arten von Insights. Manche zielen eher auf Motivatoren, also das, was Menschen motiviert, etwas zu tun. Andere zielen eher auf Barrieren ab, also das, was Menschen von einer bestimmten gewünschten Handlung abhält. Und, das ist auch sehr wichtig, glaube ich, manche Insights beziehen sich auf Produktinnovationen, wie die vorhin genannten Beispiele von TUI, IKEA, Starbucks, Pringles. Also in diesen Fällen wurde ein Produkt oder eine Dienstleistung geschaffen, die auf dem Insight beruht. In anderen Fällen haben wir Insights, die sich nur auf die Kommunikation beziehen. Da würde ich vielleicht die Werbung von Schwäbisch Hall dazu zählen. Ich denke, Insights haben immer die Aufgabe, diese zwei Welten, die Welt des Verbrauchers und die Welt der Marke, miteinander zu verknüpfen. Aber innerhalb dieser größten gemeinsamen Klammer gibt es eine große Vielfalt darin, wie die Insights dann ganz konkret funktionieren, wie sie aufgebaut sind, worauf sie im Einzelfall abzielen und so weiter. Und da gibt es auch einen ganz interessanten Artikel von einem von mir sehr geschätzten Harvard-Professor Gerald Zaltmann, der mal darauf hingewiesen hat, dass Daten und Fakten nicht Insights sind. Fakten müssen eben mit anderen Fakten zusammengebracht werden. Fakten müssen interpretiert werden, um bedeutsam zu werden. Und Insights sind dann Erkenntnisse, die wie so eine Linse sind, die auch dann bei der Interpretation helfen. Gerald Zaltmann meint in seinem Artikel, dass Fakten eher so sagen, ich bin. Also so sagen, ich bin, das ist die Situation. Und Insights beantworten die Frage, na und? Was bringt das jetzt? Also er bringt das Beispiel von Theaterbesuchen und da hat er wohl Marktforschung durchgeführt und wenn man die dann fragt, die Leute, warum gehen sie ins Theater, dann nennt das Publikum viele Gründe. Ich will von den Charakteren was lernen, will meinen Horizont erweitern, mit anderen diskutieren, mich wohler fühlen und so weiter. Das sind alles Fakten, laut Zaltmann. Aber der Insight fasst diese Fakten zusammen und abstrahiert sie auf einen Punkt. Nämlich, es geht um Bereicherung des Lebens. Das Theater bereichert das Leben. Und dieser Insight der Bereicherung, der ist dann wiederum ein Sprungbrett, um aus Marketing, aus Werbesicht auf ganz neue Ideen zu kommen, ein Theater kreativ zu positionieren und zu verkaufen. Und an beiden Beispielen sieht man auch, oder an unseren Beispielen, die wir genannt haben, sieht man auch, dass gute Insights eben so was ganz Offensichtliches haben. Also etwas, das vielleicht sogar so offensichtlich und selbstverständlich ist, dass wir es vergessen haben und gar nicht mehr drüber nachdenken. Und nicht selten ist es eben dann auch die Aufgabe von Insights, diese vergessenen Selbstverständlichkeiten, das Unsichtbare, wieder sichtbar zu machen. Ja, und das ist auch etwas, was im Paper von Aritzia unter anderem beschrieben wird. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zur Frage Nummer 2, nämlich wie findet man Insights, beziehungsweise wie werden sie hergestellt, wie werden sie konstruiert? Argo, also die Frage der Frage, wie findet man in der Praxis gute Insights für Kommunikation?
Also mich persönlich leitet bei der Suche nach guten Insights für gute Kommunikation immer noch das Credo, das aus dem Planning-Universum, sage ich jetzt mal, von Saatchi und Saatchi stammt. If you want to learn how the tiger hunts, go to the jungle, not the zoo. Sinngemäß, wenn du verstehen willst, wie der Tiger jagt, geh in die freie Wildbahn. Also forsche im übertragenen Sinne im echten Leben der Menschen nach Insights. Bleib nicht nur am Schreibtisch sitzen. Ja, für mich ganz besonders wichtig. Egal wie seniorig man als Planner ist, sollte man das sogenannte Exploring nicht vernachlässigen und rausgehen. Wenn es eine neue Produktkategorie ist, gehe ich am liebsten in die Läden erstmal raus, gucke mir das vor Ort an, versuche einen Verkäufer dazu zu sprechen, vielleicht erwische ich sogar einen Kunden, den ich direkt am Regal dazu befragen kann und oft ist man überrascht, was da für interessante Insights rumkommen. Man macht sich vorher so ein bisschen einen kleinen Skript, was man erfahren möchte, ja, Areas of Interest und ganz typisch für die Insight-Forschung in Agenturen ist natürlich auch so ein bisschen die berühmten Bordmittel. Ja, man hat nicht immer riesen Budgets, nicht unendlich viel Zeit. Deshalb schreibt man manchmal eine E-Mail an alle und sagt, hier, ich habe gerade ein Thema, zum Beispiel Milkaner und suche jemanden, der ein besonderer Milkaner-Liebhaber oder Schmelzkäse-Liebhaber oder Ablehner ist und so weiter. Dann befragt man die und versucht dann innerhalb von kurzer Zeit, aber mit der nötigen gebotenen Tiefe an Insights zu bekommen. Klar, nicht alle Personengruppen sind so leicht zu rekrutieren, wie jetzt Milkaner-Liebhaber vielleicht, ja. Aber es gibt ja auch noch Recruiter in Marktforschungsunternehmen. Man arbeitet manchmal mit Kunden zusammen, um die Befragungen durchführen zu können. Oder geht auf die Straße, hält es in Voxpops fest, das Ganze, spannende Videos, zum Beispiel bei Pitches. Aber klar, es gibt natürlich auch den Desk Research, Oliver, das kennst du auch sehr gut, ja. Manchmal hat man einfach sehr aufwendige Studien schon vom Kunden bekommen. Die muss man verdichten und dann letztendlich formt sich aus diesen verschiedenen Findings mit der Zeit so ein Bild. Man muss mal ein bisschen Gespür haben, was sind da mögliche Querverbindungen, was wiederholt sich, was sind Auffälligkeiten. Und so kann man mit der Zeit einen guten Insight daraus formulieren. Ja, und wenn man ihn erstmal formuliert, kann man ihn auch verwenden. Und teilweise muss man ihn ja natürlich auch noch abstimmen und so weiter. Und wenn dann man merkt, okay, das ist was Neues, was Großes, dann kann man den in dem Briefing als Sprungbrett nutzen und daraus gute Werbung machen.
Ein bisschen von dem, was du jetzt auch geschildert hast, Argo, das wird ja auch im Paper beschrieben, nämlich diesen Prozess, in den, wie wird diese Vorstellung vom Konsumenten konstruiert, wie werden diese Insights gebaut. Und das wird als Prozess dargestellt, in den eben verschiedene Akteure eingebunden sind. Los geht's, hast du auch erwähnt, mit dem Client Briefing, also das ist der Auftrag durch den Kunden, durch den Werbetreibenden. Und der Brief vom Client ist meistens in einer Sprache geschäftlicher Ziele verfasst. Also zum Beispiel Umsatz steigern, Marktanteil vergrößern, Neukunden oder Neukundinnen gewinnen und so weiter. Diese Ziele müssen dann transformiert werden und zwar, wie im Paper auch steht, auf eine Weise transformiert werden, umgestaltet werden, dass eine kreative Verbindung zwischen der Marke und den Verbrauchern hergestellt werden kann. Wenn ich eben nur sage, Mensch, gewinne Neukunden, gibt es keine kreative Verbindung her. Aber wenn ich sage, hey, mit dem Bausparvertrag kaufst du den wichtigsten Ort der Welt, dein Zuhause, dann verbindet das die Welt der Marke mit den Bedürfnissen der Zielgruppe und liefert denjenigen, die die Werbung dann gestalten sollen, also die Kreativen zum Beispiel, eine klare und hoffentlich meistens inspirierende Richtung. Und in diesem Prozess, das hast du auch erwähnt und ausgeführt, spielt normalerweise ganz viel Research rein, verschiedene Quellen. Meistens ist es qualitative Forschung.
Es gibt natürlich auch ganz komplexe Datengrundlagen für Insights. Man kann sich aus Best for Planning zum Beispiel bedienen oder man kann noch tiefer einsteigen mit Social Listening. Da sind fast schon AI-basierte Mechanismen dahinter, um Konversationen im Internet zu verstehen. Was sind positiv besetzte Konversationen, weniger positiv besetzte Konversationen und so weiter. Also ich will sagen, es gibt sehr unterschiedliche Quellen, das hast du ja schon gesagt, und man muss da das Qualitative und das Quantitative zusammenbringen, um dann am Ende des Tages gute Insights zu formen.
Diese Verbindung qualitativ und quantitativ, die ist super wichtig. Leider hat man nicht immer Zeit, beides vollständig zu machen in der Praxis und auch nicht. Ist auch eine Frage von Budgets. Aber wenn, dann ist das sozusagen die optimale Kombination. Ja, und in dem Paper wird auch noch eine ganz interessante mentale Operation, so eine Art geistige Bewegung beschrieben, die man durchläuft, wenn man nach Insights sucht. Und das ist immer sehr spannend, wenn über gedankliche Prozesse geschrieben wird. Das kommt nämlich nicht so oft vor in den Papers. Und die zwei gegenläufigen Prozesse sind zum einen Enriching und zugleich Focusing, also anreichern und zugleich fokussieren. Das klingt nach einem Widerspruch, ist aber genau der gedankliche Prozess, den man durchläuft. Man reichert die eher trockene Beschreibung von Verbrauchern an mit Erkenntnissen über deren Leben, Motivation und so weiter und fokussiert sich aber dann auf einen spezifischen Aspekt, der hoffentlich möglichst viele tiefergehend anspricht. Am Ende bleibt dann eben so eine ganz spezifische Verbindung zurück, eine Idee, die die Wahrheit des Kunden mit der Wahrheit des Produkts verbinden kann, wie zum Beispiel bei Schwäbisch Hall. Argo, jetzt haben wir ja, und im Paper ist es ja durchaus auch so, gewissermaßen ein Hohelied auf das Zaubermittel Insight gesungen. Wollen wir auch mal auf die Schattenseite gucken. Siehst du irgendwas Negatives, Nachteiliges, Problematisches an Insights?
Das ist schon fast eine philosophische Frage. Also ich denke, wenn man das aus dem Blickwinkel eines kritischen Verbrauchers oder vielleicht Verbraucherschützers denken würde, sage ich jetzt mal, könnte man natürlich so eine ganz allgemeine Kritik an Werbung an sich anbringen, ne? Also dass diese vielleicht eine mögliche Beeinflussung von Konsumenten darstellt. Und Insights sind ja letztlich eine wichtige intellektuelle Grundlage von Werbung. Und von daher könnte man auch diese theoretisch natürlich in diesem Sinne kritisch bewerten. Ich persönlich, blickt vielleicht auch an meiner Sichtweise, an meiner Rolle in der Werbung, ja, denke, dass diese Grundsatzfragen von Moral in Werbung und Kommunikation an sich bestehen, ja, und das wäre so eine ganz eigene Podcast-Folge, die man damit füllen könnte. Ich persönlich wiederum sehe das ausgewogen aus meiner Perspektive, weil wir es bei uns in Deutschland zumindest mit seiner Medienlandschaft und auch anderen Rahmenbedingungen vornehmlich aus meiner Sicht mit mündigen Bürgern zu tun haben, die sich gut informieren können. Ja, und die können letztlich auch online recherchieren, dort zum Beispiel Testberichte der Stiftung Warentest lesen oder Bewertungen von anderen Nutzern finden und sich so eine eigene Meinung bilden. Und letztlich entscheidet jeder mündige Bürger oder Bürgerin oder Konsumentin selbst und stimmt mit ihrem Euro ab, was für ein Produkt oder was für eine Marke ihr gefällt oder eben nicht.
Das ist wirklich ein großes philosophisches Thema, aber auch eins, mit dem sich Werberinnen und Werber wirklich auch auseinandersetzen sollten, denn man wird damit konfrontiert. Aus meiner Sicht würde ich noch sagen, also Nachteiliges an Insights, weiß ich nicht, ob es ein Nachteil ist, aber es ist sicherlich eine Schwierigkeit. Die Tatsache, dass man in der Regel niemals die ganze Zielgruppe hinter nur einen einzigen Insight bekommt. Also man muss mehrheitsfähige Insights suchen und das bedeutet auch, das Risiko ein Stück weit einzugehen, dass man ein paar eben nicht so perfekt trifft. Und insofern hat die Arbeit mit Insights etwas stark Reduzierendes, was Reduktionistisches, Abstrahierendes. Aber es geht wahrscheinlich auch anders gar nicht. Und schließlich auch noch so eine Ergänzung ist der Punkt, dass ein guter Insight nicht ausreicht, um eine starke Werbung zu machen, sondern da kommen noch viele andere Bausteine ins Spiel. Ganz vorn dran natürlich die kreative Gestaltung und Umsetzung. Der beste Insight hilft wenig, wenn er nicht auf ansprechende Weise sinnlich fassbar gemacht wird. So, lieber Argo, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Mal so eine Frage auch ganz am Schluss. Kommunikationsarbeit ohne Insight. Geht das überhaupt deiner Meinung nach?
Gute Frage. Da muss ich ein bisschen die Rolle oder Perspektive festlegen, aus der ich das beantworte. Also ich würde sagen ja und nein. Aber in meiner Rolle als Strategen würde ich eher nein sagen. Aus einer rein kreativen Sichtweise dürfte man das vielleicht auch anders sehen. Manchmal schafft es nämlich sehr kreative Werbung, den sogenannten Klatter der vielen Werbebotschaften zu durchbrechen und so Awareness zu schaffen, also Aufmerksamkeit zu bekommen. Und manchmal ist ja genau das das Ziel, ja. Und das sieht vielleicht dann zunächst nach Kommunikation ohne Insight aus. Aber meiner Meinung nach könnte man auch da argumentieren, dass auch eine kreative Message nur dann gut ankommt, wenn sie zum Beispiel auf einem Zeitgeist-Thema basiert oder die Zielgruppe sich damit irgendwie identifizieren kann aufgrund des Look and Feels und so weiter. Und dann ist letztendlich doch wieder die Frage, ob eine Art Zeitgeist-Insight dahinter steckt. Und in der Fachsprache in Agenturen wird das oft als Cultural Fuel bezeichnet, dieser Zeitgeist. Ja, und das ist eine ganz zentrale Rolle der Wertschöpfung von Agenturen und Strategen, auch solche Insights letztendlich beizusteuern und der Kreation vorzustellen. Und die Kreationen selbstverständlich mit guten Artdirektoren, tollen Fotografen, tollen Regisseuren, die tragen ganz viel dazu bei, das gut zu inszenieren, auch glaubwürdig zu inszenieren, dass es sich echt und authentisch anfühlt für die Zielgruppe. Aber aus meiner Sicht als strengen Strategen manchmal, ja, heißt es eigentlich so ein bisschen kein Insight, heißt letztlich kein Bedürfnis, wie du gesagt hast, also kein Basisinteresse. Und deshalb bin ich ein großer überzeugter Fan von Insight-basierter Kommunikation, weil ich glaube, dadurch lässt sich viel Mehrwert generieren und auch Innovationen sind aus meiner Sicht letztlich Insight-basiert, denn nur so erreicht man Zielgruppen mit der Innovation und auch die strategischen Ziele des Unternehmens.
Ganz genau. Ich denke, da sind wir auf genau der gleichen Schiene. Wir sind beide Fans von Insight-basierter Kommunikation, von Insights. Und es kann auch ein bisschen süchtig machen, nach Insights zu forschen und zu suchen. Das hat sowas wirklich vom Jagen in diesem Sinne. Also man kommt da in so ein Jagdfieber rein. Ja. Gut, ja, damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ich komme jetzt zu den drei Marketing-Ideen, die wir aus dem Paper hier ziehen. Marketing-Idee Nummer 1. Insights unbedingt ausprobieren. Also, es lohnt sich wirklich sehr, über Insights nachzudenken und danach zu suchen. Wenn man die fast zauberhafte Wirkung oder magische Wirkung starker Insights noch nicht erlebt hat in seiner beruflichen Praxis, sollte man es ausprobieren. Es braucht ein Verständnis dessen, was es ist. Und weil es so stark erfahrungsbasiert ist, ist es gut, jemand an Bord zu haben, der es schon kann und den Prozess kennt. Unsere Studierenden im Studiengang Multimediale Kommunikation und Dokumentation an der TH Aschaffenburg zum Beispiel setzen sich damit auch schon im Studium auseinander. Marketing-Idee Nummer 2. Das Unsichtbare sichtbar machen. Bei der Suche nach Insights muss man versuchen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und oft ist damit das gemeint, was so offensichtlich, so simpel sein kann, dass man es schlicht übersieht, nicht mehr wahrnimmt. Und das Unsichtbare sichtbar machen bedeutet, auch zwischen den Zeilen zu lesen, um zum Beispiel unbewusste Aspekte zu erkennen, die man dann auch verwenden kann. Marketing-Idee Nummer 3. Fokussieren und anreichern gehen Hand in Hand. Also wenn du Insights erforschst und entwickelst, gehören zwei gegenläufige mentale Prozesse dazu, nämlich Enriching und Focusing. Das waren die drei Marketing-Ideen. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Argo, für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ich hoffe, dass wir Sie ein wenig neugierig machen konnten im Hinblick auf das Zaubermittel Insights in der Kommunikation und im Marketing. Und wie immer freue ich mich sehr über Ihren Feedback. Einfach an Marketingmonokel in einem Wort @th-ab.de oder als Kommentar auch unten. Die werden natürlich alle sehr intensiv gelesen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Hugos Marketingmonokel, ein Podcast der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Und wenn Sie gern noch ein bisschen mehr erfahren wollen, ans Ende dieser Folge haben wir eine Unterhaltung zwischen Argo Poy und mir drangehängt, die nach dem Interview aufgenommen wurde. Eine Frage, die mich auch wirklich interessiert, Argo, und da kannst du in deiner großen Erfahrung sehr viel zu sagen. Wie reagieren denn in der Werbeagentur Kreative, wenn du denen einen tollen Insight präsentierst?
Sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. Von hellauf begeistert zu desinteressiert, würde ich mal sagen. Weil Kreation hat natürlich den Anspruch, Kreatives zu tun, manchmal auch Unkonventionelles out of the box zu erfinden, ja. Und manchmal hat man sich sehr viel Gedanken gemacht aus analytischer Sicht, aus forscherischer Sicht, in Insights zu formulieren und ist dann so ein bisschen frustriert, wenn der gar nicht auf so eine große Resonanz stößt. Manchmal entdeckt man ihn dann wieder in der Umsetzung in anderer Form. Das ist ganz häufig aus meiner Sicht der Fall. Aber es ist auch manchmal einfach so, dass die Kreativen neu denken. Ja, also man hat ein klares Briefing formuliert mit einem Ziel, mit einer Zielgruppe und so weiter. Und man ist oft überrascht, dass die Kreation, die dann kommt, sehr gut funktioniert auf einmal. Man denkt, wow, das funktioniert aus irgendeinem Grund und man weiß im ersten Blick erstmal gar nicht, woran liegt das? Und wenn man dann reindenkt, merkt man, ah, okay, da ist ein ganz interessanter Insight dahinter, den ich so gar nicht gesehen habe. Und von daher bin ich ein Fan von der Denke, die auch aus dem Saatchi-Universum kommt. Ideas can come from everywhere. Natürlich an allererster Stelle auch aus der Kreation gute Ideen. Manchmal ist es aber auch aus der Konversation mit dem Account Management, mit dem Kunden, dass sich ein guter Insider gibt. Also von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, beim Briefing manchmal sehr große Begeisterung bis Desinteresse. Aber am Ende des Tages findet man die Insights oft in der einen oder anderen Form dann auch in der Werbung wieder.
Liegt wahrscheinlich auch ein Stück weit dann manchmal an der Qualität der Insights. Ne? Ich denke, da gibt es ja auch, sind nicht alle Insights sind wirklich gut, aber ja. Meine Erfahrung ist, dass wenn du einen guten Insight hast, dass eigentlich dieser begeisternde Aspekt, diese Begeisterung
würde ich dir deutlich zustimmen.
Überwiegt. Ja, ne? Aber es gibt halt auch viele sehr platte Insights und das ist auch manchmal geschuldet der geringen Zeit, die man hat. Also sowas ist ein gedanklicher Reifeprozess und da kann man nicht einfach aufs Gaspedal drücken und das irgendwie verkürzen, sondern sowas muss ein ganzes Stück weit reifen. Und wenn man die Zeit nicht hat, dann ist der Insight vielleicht auch nicht so reichhaltig und spannend.
Ja, manchmal ist es ehrlich gesagt eher ein gutes Finding, ja, ein interessanter Fakt, wie du vorhin das gesagt hast, aber noch kein richtiger, echter Insight. Ja, da muss man auch manchmal ehrlich sich selbst an die Nase fassen, ob man schon zu einem Insight gekommen ist. Und manchmal merkt man es dann auch in der Konversation mit den Kreativen. Ja, die stellen natürlich kritische und gute Fragen. Ja, und sind dann oft eher die sehr seniorigen Kreativen, die dann auch auf dieser Ebene mit einem in so eine Insight-Diskussion einsteigen.